Wir wollen heute Morgen uns in die letzten Stunden versetzen, die Jesus Christus erlebt hat. Einsam, verlassen, verraten und trotzdem treu. Das ist der Titel der Predigt. Und wir gehen der Größe nach. Zuerst komme ich, dann kommt der Joshua und dann der Matthias. Wir haben je so ungefähr 10 Minuten Zeit. Also ihr sollt nicht in 2 Stunden fertig sein. Einsam, verlassen, verraten und trotzdem treu. Wir wollen den Text lesen aus Matthäus 26, 36 bis 46. Matthäus 26, 36 bis 46. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum 2. Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum 3. Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Ich habe da 3 kurze Punkte, auf die ich eingehen möchte. Der 1. Punkt ist betrübte Seele. Der 2. Punkt ist nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der 3. Punkt ist einsam. Jesus sagt hier in den Versen 38 Folgendes. Er sagt, da spricht er zu ihnen, zu diesen 3, Petrus, die Söhne des Zebedäus, das ist Jakobus und Johannes, sagt er: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Warum sagt Jesus das? Sicherlich die Kreuzigung. Er weiß, was auf ihn zukommt. Die Kreuzigung war die furchtbarste Foltermethode, die es überhaupt gab. Römische Bürger wurden nicht gekreuzigt, weil sie so brutal und voller Schande war. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum das Jesus so tief betrübt war bis zum Tod. Sondern er wusste, dass er diesen Kelch trinken wird, dem ihn der Vater geben wird. Er ist tief betrübt, weil er weiß, dieser Kelch, den werde ich demnächst trinken. Der Kelch erwähnt er in den Versen 39 und dann auch in Vers 42. Er sagt: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Was ist dieser Kelch? Wir trinken ja auch wenn wir das Brot und den Kelch zu uns nehmen, beim Abendmahl aus diesem Kelch. Dieser Kelch ist ein Symbol für den Zorn Gottes. Im Alten Testament finden wir ganz viele Verse, wo dieser Kelch beschrieben wird. Beispielsweise in Jesaja 51, 17. Wache, erwache, steh auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Kelch seines Zorns getrunken hast. Oder dann in Jesaja 51, 22 spricht man vom Kelch meines Grimms. Also Gott sagt, es ist der Kelch von meinem Grimm, von meinem Zorn. Oder dann in Habakuk 2, Vers 16. Dort sagt Gott, du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Kelch aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Also immer und immer wieder lesen wir im Alten Testament, dass Gott seine Gerechtigkeit zeigt, indem er den Menschen, die sich an ihm vergehen haben, die gesündigt haben, die von ihm weggefallen sind, seinen Becher des Zorns ausgießt. Im Hebräer 10, Vers 31 heißt es: Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man Sünde tragen muss. Jonathan Edwards, ein bekannter Prediger aus den USA, hat eine sehr bekannte Predigt geschrieben, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und er beschreibt diesen Zustand, den Menschen erleben müssen, wenn sie den Becher, den vollen Becher des Zornes Gottes ertragen müssen. Er schreibt: Der Bogen von Gottes Zorn ist gespannt und der Pfeil liegt bereit auf der Sehne. Die Wasser steigen unaufhörlich und die Flut kommt. Der Schmelzofen ist heiß und bereit, sie aufzunehmen. Die Flammen lodern jetzt schon und glühen. Der Zorn Gottes brennt gegen sie, ihr Verderben schläft nicht. Die Grube ist vorbereitet, das Feuer ist entfacht. Der Ofen ist nun heiß, bereit, sie zu empfangen. Die Flammen lodern jetzt schon und glühen. Also auch er beschreibt, was die Hölle genau ausmacht. Es ist der Zorn Gottes, der über die Menschen kommt. Und in Jeremia 25 wird das noch detaillierter beschrieben, wie dieser Kelch dann aussieht. Ein prophetisches Wort über das Exil in Babylon, das dann später kam. Dort heißt es: So spricht der Herrscher, der Gott Israels: Trinkt und werdet trunken und speit aus und fällt hin, ohne wieder aufzustehen vor dem Schwert, das ich unter euch senden werde. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Kelch aus deiner Hand zu nehmen und daraus zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herrscher, ihr müsst dennoch trinken. Ihr müsst dennoch trinken. Und Jesus weiß, er wird jetzt diesen Kelch des gerechten Sohnes Gottes auf sich nehmen müssen. Er ist betrübt zu innerst und nimmt seine drei Jünger mit sich und bittet sie: Betet mit mir. Und er wirft sich auf sein Angesicht und fleht Gott an: Wenn es möglich ist, dann bitte schau, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Und wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus sagt noch etwas ganz, ganz Wichtiges. In Vers 39: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und in Vers 42: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist eine wunderbare Botschaft für uns allen. Weil sonst würde dir und mir dieser Zorn Gottes treffen. Wie sieht dieser Kelch aus? Wir haben es gerade gesehen. Er ist voll mit dem Zorn Gottes. Und Gott sagt seinem Volk in Jeremia 25: Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, weil niemand will doch diesen Zorn Gottes erleben. Wenn sie sich weigern, den Kelch aus der Hand zu nehmen und daraus zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr Scharn, ihr müsst dennoch trinken. Und Gott kann das jedem einzelnen Menschen von uns sagen, eines Tages, wenn wir vor ihm stehen. Weil wir uns aufgelehnt haben gegenüber Gott, uns abgewendet haben ihm gegenüber. Und so sollte uns eigentlich dieser volle Zorn treffen für alle Ewigkeit. Aber was macht Gott in seiner Gnade? Er übergibt es seinem Sohn, Jesus Christus. Er trägt diesen Zorn Gottes. Er trinkt aus diesem Becher. In Römer 3, 25 lesen wir: Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Oder Jesaja 53, Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Er trägt den Fluch. Jesus trägt den Fluch am Kreuz. Galater 3, Vers 13. Verflucht ist, wer am Holz hängt. 2. Korinther, 5, 21. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesaja 53, 5 bis 6. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Gott sagt nicht zu jedem Einzelnen von uns, trink jetzt aus diesem Becher für alle Ewigkeit, sondern er übergibt diesen Becher, schüttet diesen Becher aus über seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und Jesus weiß, dass das auf ihn zukommt und er schwitzt sogar Blut, lesen wir in der Stelle in Lukas, in der Parallelstelle. Jesus tat das zu Gottes Ehre, zu Gottes Verherrlichung und weil er uns Menschen lieb hat. Der Heidelberger Katechismus, Frage 37, stellt die Frage, was verstehst du unter dem Wort gelitten? Was ist genau gelitten? Und die Antwort ist, Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an dessen Ende, den Sohn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Mit seinem Leiden als dem einmaligen Sündopfer hat er unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und aus Gottes und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Und die Frage 39 ist, bedeutet sein Tod am Kreuz mehr, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Und die Antwort ist ja. Jesus musste am Kreuz von Golgatha sterben. Ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass der Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Ich darf also wissen, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass ich nicht mehr den vollen Zorn von Gott erleben muss. Der dritte Punkt ist einsam. Jesus tut also dies für jeden einzelnen Menschen, auch hier heute Morgen. Er nimmt den Zorn Gottes auf sich und er bittet in dieser schweren Stunde, dass doch seine Jünger mitbeten, für ihn beten. Und er nimmt Petrus und wie gesagt Jakobus und Johannes. Und was sieht Jesus? Er kommt und sie schlafen. Und er sagt, schlaft nicht, dass der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, betet doch mit mir. Jesus ist alleine. Jesus ist alleine und weiß, er muss alleine diesen Zorn, diesen Becher des Zorns tragen. Und er geht wieder hin, betet und sie schlafen wieder ein. Und er geht ein drittes Mal hin, betet und sie schlafen wieder ein. Und die Schwäche, die sich zeigt, sieht man dann später. In Matthäus 26, Vers 56 heißt es, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Sie waren nicht an seiner Seite. Sie waren schwach. Und am Kreuz von Golgatha spricht Jesus dann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus war wirklich verlassen, weil er die Schuld von uns auf sich genommen hat. Und das ist aber eine wunderbare, erlösende Botschaft, die wir heute Morgen erhalten dürfen. Was ist mit Petrus geschehen? Petrus wird hier namentlich erwähnt. Nur Petrus, Jakobus und Johannes werden einfach als die Söhne des Zebedäus genannt. Und ich denke, es will uns aufzeigen, Petrus wird später von Jesus gerufen. Er sagt Petrus, der ihn dann noch später dreimal verleugnete. Er sagt, Petrus, hast du mich lieb? Dreimal fragt er ihn und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagt, geh und weide meine Schafe. Nach all dem, was Jesus getan hat, nach all dem, was er gelitten hat, nach all dem, was er getragen hat durch diesen Zorn seines Vaters, das er über ihn gegossen hat, nachdem Petrus und die Jünger ihn verlassen haben, alle ihn verlassen haben, hat er nicht gesagt, fertig, ich wäre gerne für euch gestorben, aber so nicht, sondern er geht ihnen sogar nach. Und weil er das getan hat, existiert diese Gemeinde hier, existieren die Gemeinden weltweit und heute noch dürfen Menschen zu Jesus kommen. Wir dürfen heute sogar in aller Freiheit, dürfen wir Karfreitag feiern. Es ist ein offizieller Feiertag in der Schweiz. Und dann die herrliche Botschaft an Ostern, an Sonntag, dass Jesus auferstanden ist und die Sünde zerstört hat. Aber momentan sind wir noch hier und wir wollen darüber nachdenken, uns hineinversetzen, so gut es geht, in diesen unglaublich schwere Situation, die Jesus da drin ist, dass er den Sohn Gottes einsam und allein, verlassen von allen, für dich und mich getragen hat.
Steve hat vorhin was von 10 Minuten gesagt. Ich dachte zuerst, ich bin heute alleine. Aber nein, kleiner Spaß. Ich versuche mich an die 10 Minuten zu halten. Und Steve hat uns gerade wunderbar mit hineingenommen in diese Szene des Garten Gethsemanes. Jesus war verlassen von denen, die ihm am allermeisten bedeuteten. Und in der härtesten Stunde ist er ganz auf sich allein gestellt in dieser schwierigen Zeit. Und Jesus wurde nicht nur verlassen, sondern Jesus wurde auch verraten. Und diesen Teil wollen wir uns jetzt anschauen und wir möchten weiterlesen im Textabschnitt aus Matthäus 26. Ich lese dort die Verse 47 bis 50. Denn Jesus wurde verraten und vielleicht noch so, diese Tatsache, dass er verraten wurde, musste für ihn ganz besonders schwer gewesen sein. Weil es war einer aus dem engsten Jüngerkreis und es gibt bis heute das Sprichwort, du Judas. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört oder selber schon mal gesagt, wenn man sich von jemandem verraten fühlt. Und so berichtet uns Matthäus jetzt hier ab Vers 47. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und er küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Judas ist sicherlich die tragischste Person in der ganzen Bibel, weil Judas die schlimmste Sünde begangen hat, die ein Mensch jemals begangen hat. Er hat den lebendigen Sohn Gottes zum Tod ausgeliefert, ihn verraten. Und wir müssen uns mal vorstellen, Jesus hat ja seine Jünger ganz bewusst ausgewählt. Er hat im Gebet vor dem Vater, hat er sich lange Gedanken gemacht, geprüft, wer es sein soll. Und er hat sie ausgewählt, um intensive Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Sie waren Augen- und Ohrenzeugen von Jesus. Sie haben ihn 3 Jahre lang begleitet. Sie waren mit Jesus unterwegs. Und Judas war einer von ihnen. Und ganz besonders auffällig ist die Situation ganz am Anfang vom Matthäus 26, vom 26. Kapitel, als Jesus das letzte Passamahl mit ihnen feiert, beschrieben in den Versen 17 bis 25. Da sitzt er mit den Jüngern zusammen Und Jesus kündigt den Verrat an. Und es ist ganz interessant, niemand aus dem Jüngerkreis verdächtigt Judas. Also keiner traut ihm sowas zu. Die Jünger fragen Jesus noch, Herr, wer ist es? Und also sogar Judas selbst, das ist eigentlich der Höhepunkt, er selbst fragt, Rabbi, doch nicht ich. Und Judas zeigt uns, welche Heuchelei in nächster Nähe zu Jesus möglich ist. Weil das Herz von Judas, und das ergibt sich, wenn man die Evangelien mal genauer anschaut, war die gesamte Zeit über unverändert. Und Judas, der verrät Jesus nicht einfach nur so hinter seinem Rücken, aus sicherer Ferne, er steht nicht hinter irgendeinem Baum und sagt den Soldaten, seht ihr den da hinten? Genau den müsst ihr nehmen. Sondern Judas macht es aus nächster Nähe. Er grüßt ihn als Rabbi, er nennt ihn Lehrer, obwohl er 2 Sekunden vorher noch gesagt hat, der, den ich küsse, den ergreift. Und seine freundschaftlich liebevolle Begrüßung ist in Wahrheit die Auslieferung zum Tod. Und deshalb ist Judas ganz, ganz besonders tragisch. Aber, und das finde ich so gewaltig, Jesus liebt ihn trotzdem. Jesus nennt ihn immer noch Freund in Vers 50, ausdrücklich beschreibt er ihn so. Und wenn wir das Herz von Jesus kennen, dann wird uns immer mehr bewusst, dass Jesus eigentlich den tiefsten Wunsch hat, dass Judas wie der verlorene Sohn umkehrt. Dass er seine Sünde erkennt, dass er es einsieht. Und Jesus hat ihm so viele Möglichkeiten gegeben zur Umkehr, so oft. Ich weiß nicht, warum Judas nicht reagiert hat. Ich weiß es nicht. Aber wir können von Judas lernen, und das ist mal so der erste Teil aus dem nächsten Abschnitt, dass es einen Punkt gibt, und das gilt auch für unser Leben, einen Punkt, an dem du nicht mehr umkehren kannst. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und das lehrt uns Judas. Judas verrät seinen Herrn durch einen Kuss, und dieser Kuss, der steht für all unseren Betrug, für unsere Treulosigkeit und für die Verdorbenheit in uns. Ganz besonders traurig am Ende von Judas Leben, da sieht er zwar seine Sünde ein, er erkennt sie, er ist auch unglaublich enttäuscht von sich und von dieser Tat, aber was macht Judas? Er geht nicht zu Jesus. Er kehrt wieder nicht um. Er läuft Jesus wieder davon und daran sehen wir, Judas ist nie von Herzen umgekehrt. Dieser Textabschnitt in den Versen 47 bis 56 berichtet uns jetzt aber noch von einer zweiten Person und da wollen wir die nächsten Verse lesen, die Verse 51 bis 52. Hier berichtet der Evangelist Matthäus weiter. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen werden durch das Schwert umkommen. Es wäre mal ganz, ganz spannend zu wissen, ob es einen Grund hat, warum Matthäus uns nicht erklärt, wer der Mann war. Er nennt uns nicht seinen Namen, der das Ohr vom Hohenpriester, vom Knecht des Hohenpriesters abgeschlagen hat. Aber Johannes überliefert uns den Namen. In Kapitel 18 erfahren wir, dass es Petrus war und der Name des Dieners, der sein Ohr verloren hatte, der war Malchus. Und Lukas ergänzt, dass Jesus das Ohr an Ort und Stelle direkt wieder heilte, also direkt vor den Augen aller Anwesenden. Also Jesus lebte Feindesliebe wirklich bis zum Äußersten. Und es gibt keinen historischen Beweis, die Bibel berichtet auch es nicht weiter, aber es gibt einige Historiker und Geschichtsschreiber, die gehen davon aus, dass Malchus, also dieser Knecht des Hohenpriesters, später zum Glauben gekommen ist, weil sonst würde die Erwähnung seines Namens nicht so viel Sinn ergeben. Also Johannes, das Johannesevangelium wurde ja als letztes geschrieben. Und scheinbar war Malchus in der frühen Christenheit bekannt und deshalb nennt uns Johannes seinen Namen. Aber in den Evangelien wird vor allen Dingen eines immer wieder deutlich. Sie sind zwar keine Lehrbriefe, in denen wir direkte, klare Aussagen haben, aber sie lehren uns trotzdem Dinge. Nämlich indem sie das Leben von Menschen darstellen. Und wir können zum Beispiel hier durch die Aussagen von Jesus einiges lernen, wie er mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Und nur mal so nebenbei, diese Aussage von Jesus, dass Petrus das Schwert zurückstecken soll, das ist keine Aufforderung zum Pazifismus. Also Jesus sagt hier nicht, wirf dein Schwert weg, sondern er sagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig. Aber für Jesus ist klar, dass er diesen Weg gehen muss. Wir hatten es gerade eben, er hat es im Gebet durchgerungen, im Garten Gethsemane. Er ist bereit und er weiß vom Vater, dass es keinen anderen Weg gibt. Es ist der einzige Weg zur Rettung. Und dann erklärt uns Jesus in den Folgeversen 53 und 54, ja, wer braucht schon die Verteidigung von 12 Aposteln, wenn nur eine Bitte 12 Legionen sofort auf den Plan rufen würden? Also 12 Legionen, das war eine ziemlich heftige Zahl, wenn man mal überlegt, im ersten Jahrhundert, da hatte das Römische Reich circa 25 aktive Legionen zur Verteidigung des Reiches. Eine Legion umfasste etwa 6.000 Soldaten. Wenn Jesus hier von 12 Legionen redet, ist das eine immense Zahl. Und wir können hier anhand dieser Ereignisse lernen, und das ist der nächste Punkt, nämlich, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Jünger geht und um ihre Handlung. Es geht gar nicht so sehr um Petrus und seinen großen Mut, den er hier an dieser Stelle beweist. Es geht nicht einmal so sehr um Judas, obwohl das ein ganz wichtiges Thema ist, und um seinen Verrat, sondern die wahre Hauptperson in diesem Abschnitt ist Jesus Christus. Und das wollen wir uns jetzt anschauen zum Schluss, weil seine Souveränität kommt hier so richtig schön zum Ausdruck. Wenn Jesus diesen Weg bis ans Kreuz nicht freiwillig gegangen wäre, dann hätten sie die größte Armee der Welt. Sie hätten alle 25 Legionen von ganz Rom aufbieten können und es hätte alles nichts genützt. Und schon nur wie die Passage einleitet in den Versen 46 bis 47, da erzählt ja Jesus davon, dass jetzt der Verräter kommt. Also Jesus weiß ganz genau den Zeitplan. Und er weiß auch ganz genau, was passiert. Man könnte es fast so ein bisschen so verstehen, als würde Jesus hier reden und genau dann kommt Judas in diesem Moment. Er befiehlt es und Judas kommt. Und auch die Frage in Vers 50, als Jesus fragt, Freund, wozu bist du hier? Die könnte man ebenso übersetzen mit, Freund, wozu du da bist, das tue. Also mit anderen Worten, Jesus wusste genau, was passiert und er befiehlt Judas, führ jetzt aus, das, was du tun musst. Und was auch ganz besonders spannend ist, Jesus lehnt den Kuss von Judas nicht ab. Wenn wir mal nachschauen, er lässt sich auf diesen heuchlerischen Akt ein. Er hätte ja einfach einen Schritt zurücktreten können und ausweichen können, weil er wusste, was kommt, aber er tut es nicht. Jesus entzieht sich auch seiner Gefangennahme nicht. Und wenn wir uns das mal überlegen, Jesus hat die gesamten Evangelien hindurch mit seinen Händen anderen die Hände aufgelegt und sie geheilt. Aber hier erlaubt er diesen kranken, sündigen Menschen, dass sie ihre Hände an ihn legen dürfen. Warum macht Jesus das? Jesus lässt ihre kranken Hände an ihn legen, damit er sie wieder heilen kann. Und zwar auf eine viel, viel tiefgreifendere Art und Weise, um ihnen den Weg zum Vater und zur vollkommenen Vergebung freizumachen, um den Weg ans Kreuz zu gehen. Jesus stoppt Petrus, er stoppt die himmlischen Armeen und er lässt sich freiwillig in die Hände der Sünder ausliefern. Und er sagt abschließend in Vers 56, das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt wurden. Also Jesus hat diesen Weg bis ans Kreuz vollkommen freiwillig erduldet, weil es Gottes Plan war. Es war schon durch die Propheten angekündigt worden. Es war das ganze Leben von Jesus, das geprägt war davon, dass die Schrift erfüllt wurde. Und er ist der Sohn des Menschen, so wie in Daniel angekündigt. Er ist der neue Bund, den Gott mit seinem Volk schließt. Er ist der leidende Gottesknecht, wie wir vorhin aus Jesaja gehört haben. Und er ist der König, der verstoßen wird, so wie in Psalm 2 und 22 beschrieben. Und deshalb, ihr Lieben, wenn wir die Evangelien lesen, müssen wir immer das im Hinterkopf haben. Sie sind nicht einfach nur so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Ereignissen, sondern sie erfüllen den gesamten Heilsplan Gottes. Und deshalb gibt es Karfreitag. Deshalb feiern wir das heute. Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung von Jesus. Ja, Gottes Wille ist schwer. Aber obwohl Jesus verlassen und verraten wurde, blieb er trotzdem treu. Jesus hat sein Leben gegeben, um uns zu heilen. Es ist sein Leben für mein Leben und für dein Leben. Für unseren Betrug, für unseren Verrat, für unsere Selbstsucht, für das, dass wir Jesus verlassen. Jesus gibt sein Leben hin wie ein Verbrecher, obwohl er nie auch nur eine Sünde begangen hat. Und damit leite ich zu dem Abschnitt, zum letzten Abschnitt heute Morgen über. Bevor wir Matthias hören, werden wir noch ein kleines Musikstück hören.
Jesus im Garten Gethsemane, einsam, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, den Kelch getrunken. Dann kommt Judas Ischariot. Er gibt sein Leben in die Hände der Sünder. Und nun Matthäus 26, die Verse 57 bis 68. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu den Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchte falsche Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts und das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich, bei dem lebendigen, allmächtigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehenden Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiter Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Jesus Christus kommt hier vor den Sanhedrin, vor den Hohen Rat, die höchste Instanz der Israeliten, bestehend aus 70 Personen, 71 Personen. Kaiphas war der Hohepriester, Hannas, sein Schwiegervater, war auch noch mit dabei. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Ältesten, für sie war beschlossene Sache. Wir müssen nur ein Argument finden. Diesen Sohn Gottes, dieser Jesus Christus, wird zum Tode verurteilt. Einer wird noch erwähnt von seinen 12 Jüngern. Es ist der Petrus. Der Petrus, der im Garten Gethsemane eingeschlafen ist. Der Petrus, er wollte aus der Nähe mitschauen, worauf es hinauskommt. Aus der Parallelstelle Markus 14, Vers 66 bis 72 wissen wir, dass dieser Petrus dort mehrmals gefragt wurde, du bist doch auch einer von denen, wo mit Jesus Christus, was meinst du da genau, der Jesus Christus, ich kenne ihn gar nicht. Und am Schluss hat er sich noch verflucht. Bevor dass der Hahn gekräht hat, hat er 3-mal Jesus Christus verleugnet. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Sie haben also Argumente gesucht, Jesus Christus zum Tod zu verurteilen. Und alle Jünger haben Jesus Christus verlassen. Jesus Christus weiß, wie es ist, wenn man sich total alleine fühlt und wenn man auch total alleine ist. Da sind 2 Zeugen dann aufgetreten und haben gesagt, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Eigentlich hätten sie wissen müssen, dass Jesus Christus nicht von diesem wunderbaren herodianischen Tempel gesprochen hat, der ein Meisterwerk war, weil er über 46 Jahre lang erbaut wurde, sondern Jesus Christus hat von seinem eigenen Leib gezeugt, dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Auch Paulus hat dazu Bezug genommen, dass unser Körper ein Tempel sein soll. Nicht vom Zeitgeist oder Humanismusgeist, sondern vom Heiligen Geist. 1. Korinther 6, Vers 19. Als diese Situation so droht zu zerfahren, ergreift der mächtige Hohepriester Kaiphas das Wort und sagt hier: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Jesus, tust du dir nicht verteidigen? Willst du nicht etwas klarstellen? Willst du dich nicht erklären? Wisst ihr, Jesus Christus hat geschwiegen, weil wir uns so selbst schnell verteidigen. Weil wir so schnell selber etwas klarstellen wollen. Nicht, dass wir dabei etwa lügen würden. Aber wie wir es sagen, ist manchmal ein bisschen lieblos. Ungeduldig. Wenn man nicht will, sagen frech. Besserwisserisch. Rechthaberisch. Jesus Christus lebt uns vor, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1, Vers 19. Jesus Christus schweigt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Gott schweigt. Wenn die Wahrheit schweigt. Wenn die Quelle des Lebens schweigt. Wenn die Gnade, die Barmherzigkeit schweigt, wenn die Wahrheit schweigt, wenn dein Schöpfer schweigt. Deshalb freut es mich, dass heute Morgen an diesem Karfreitag, mein Lieblingssonntag, so viele Leute da sind, wo man merkt, was muss das für eine Liebe sein. Wenn man sich nicht einmal rechtfertigt, wenn man sich nicht verteidigt, wenn man sich nicht erklärt, auch wenn man fälschlicherweise Jesus hätte etwas können, wo wir nicht aufs Maul hocken können. Und da, weil Gott schweigt, ergreift der Hohepriester in seiner Verzweiflung das Wort. Und ich wünsche mir sehr, dass dieser Karfreitag, dass du Gottes Stimme hörst, dass Gott nicht schweigt über deinem Leben. Und dass Gott dir zeigt, wie lieb, dass er dich hat. Und der Hohepriester sagt hier, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus bezeugt hier offen und ehrlich, jawohl, ich bin der Sohn Gottes und bald werde ich zur Rechten von Gott Vater sitzen und ich werde einmal wiederkommen in die Wolken des Himmels. Da zerreißt der Hohepriester sein Kleid. Eigentlich ein Zeichen der Trauer. 2. Könige 19,1 oder Hiob 1,20 oder Jeremia 36, Vers 24. Aber hier ist es ein Zeichen des Entsetzens. Und man beginnt sofort, Jesus Christus zu schlagen, anzuspucken. Unglaublich. Diese angesehenen Menschen, diese studierten Menschen, Pharisäer, Sadduzäer, Ältesten, beginnen Jesus Christus zu schlagen, ihm die Augen zu verbinden. Sie kommen so richtig in Fahrt. Warum? Weil wir mit unseren Augen so der Augenlust manchmal folgen. Fernseher, iPhone, Internet, Computer. Schön nehmt ihr euch alle Zeit, heute Morgen hier auf Gottes Wort zu hören, in die Bibel hineinzuschauen. Deshalb wurde Jesus Christus geschlagen und verhöhnt. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Ja, willst du noch gerade deine Urgroßeltern mütterlicher Sitz wissen, wo man manchmal nicht einmal selber weiss, wer es ist? Jesus Christus hätte alles sagen können. Aber auch hier, Jesus Christus hat diese Demütigung ertragen. Und man sieht an Karfreitag, der Sohn Gottes mit aufgeschwollenem Gesicht. Man sieht den Sohn Gottes mit verklebtem Haar, der Spucke. Er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, geworden. Er war bereit, den Leidensweg zu gehen, weil wir durch unser sündiges Verhalten eigentlich diese Strafe verdient hätten, wie wir es bereits gehört haben, können wir heute von Vergebung reden, von Gnade reden, von Barmherzigkeit reden, weil Jesus Christus bereit war, für unsere Sünden diese Strafe auf sich zu nehmen. Und ich darf jetzt hier den Sack zusammenbringen und sagen, hat dieses Leiden von Jesus Christus, dieses Trinken vom Kelch, dieses Sterben am Kreuz von Golgatha Auswirkung auf dein ganz persönliches Leben? Ich hoffe sehr, dass es Auswirkung hat, indem dass wir immer wieder zu Jesus Christus hingehen und sagen, es tut mir so schrecklich leid, was ich wieder getan habe. Danke, Jesus, hast du für mich bezahlt. Auf dem Leidensweg und dann auch am Kreuz von Golgatha. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich sollte heute das erste Mal Karfreitag in meinem Leben integrieren. Ich sollte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich sollte mich bekehren. Ich sollte meine Sünden lassen. Dann haben wir alle sehr gerne Zeit für ein seelsorgerliches Gespräch. Das kann man erleben. Jesus Christus hat bezahlt für unsere Sünden. Es ist wahr. Und wenn wir uns am Karfreitag vergegenwärtigen als Christen, was muss das für eine Liebe sein? Dass Jesus sich die Augen verbinden ließ, dass er sich anspucken ließ, dass er sich schlagen ließ für meine, für deine Sünden. Merkt man bei uns Christen die Auswirkung von dieser gewaltigen göttlichen Liebe? Können wir den Menschen, die an uns schuldig werden, vergeben? Sind wir treu im Glauben? Ehren wir den anderen? Suchen wir die Ehre Gottes? Dienen wir mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat? Hoffentlich. Jesus hat an seinem Leib bezahlt, was wir nicht könnten auf ewig bezahlen. Deshalb ist Karfreitag nicht nur ein Klage-, Trauer- und Kummertag, sondern vor allem ein wunderbarer, guter Freitag, der uns vor Augen hält, Jesus liebt dich. Amen. Ich will beten. Herr Jesus, wie wunderbar, dass du bereit warst, im Garten Gethsemane einsam auf den Knien den Kelch zu trinken. Alle Jünger sind eingeschlafen, alle. Wir finden uns darin wieder, weil wir manchmal auch müde werden. Und manchmal haben wir auch dich verraten. Wie ein Judas, plötzlich wird uns das Geld wichtiger als die Beziehung mit Jesus Christus. Wie schnell ist das geschehen, dass wir am liebsten mit dem Schwert wie der Petrus wollen die hauen? Nein. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du vor den Sanhedrin in dich stellen hast lassen und bereit warst zu schweigen. Weil wir manchmal so schnell uns verteidigen und manchmal auch lieblos oder unbarmherzig miteinander reden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bezeugt hast, ich bin der Sohn Gottes. Ja, das bin ich. Und ich werde einmal wiederkommen. Du hast dich schlagen lassen. Du hast deine Augen verbinden lassen, weil wir manchmal unseren Augen so peinliche Dinge zumuten. Herr Jesus, danke, vergibst du. Danke heilst du, danke erneuerst du und danke warst du bereit, an deinem Körper zu bezahlen, was wir niemals bezahlen können. Herr Jesus, an uns und an dieser Gemeinde soll man sehen, es gibt Karfreitag, es gibt dein Leiden am Kreuz von Golgatha. Amen.